Liebe Festgemeinde, unser Predigttext, der zugleich mit der Kantate korrespondiert, steht in Klagelieder 3, 22 bis 24. Die Güte des Herrn ist's, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu. Und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Freundschaft. Wieder hat die Bach-Akademie ein zentrales, ein ansprechendes und ich glaube, ein ganz elementares Thema gewählt. Freundschaft. Das ist das, wonach wir uns sehnen, was wir brauchen. Und was wir heute vielleicht noch viel bewusster suchen, als in den Zeiten, als die Strukturen von Familien, Gemeinschaften, Gemeinden, Orten und Ländern noch versichernd und vergewissernd waren. Wir vielfältige Beziehungen hatten, vernetzt waren durch Herkunft, durch Wohnung, durch die Familie, die uns barg. Heute sind wir versprengt. Heute sind wir vereinzelt. Wir rühmen uns unserer Mobilität und unsere Arbeitgeber fordern Verfügbarkeit. Was ist da verlässlich? Was trägt? Und wer sich noch nicht bewusst gemacht hat, wie sehr wir uns heute nach Freundschaft sehnen, der mag nur an die sozialen Medien denken, in denen man verzweifelt versucht, Freunde zu sammeln. Einige von uns haben vielleicht ein paar Dutzend, einige ein paar Hundert. Ich möchte Einzelne nicht angucken und sie fragen, ob sie nicht die vierstelligen Zahlen der Freunde schon längst erreicht haben, die sich alle mit ihnen eng verbunden fühlen. Das möchte ich nicht karikieren, ich entziehe mich den Medien auch nicht, aber ich weiß doch zu trennen zwischen all den Internetfreunden und denen, auf die ich mich stützen und verlassen kann, wenn die Not am größten ist und das Leid mich trifft. Freundschaft, ja, aber jetzt nur, weil Gottesdienst ist, Freundschaft mit Gott zu verbinden? Ist das adäquat? Ist das angemessen? Ist das nicht ein bisschen distanzlos? Und es gibt bestimmt Gemeindeformen von jungen Menschen, die von außen hereinkommen in den Glauben, bei denen wir manchmal den Eindruck haben, da wird Gott eher zum Kumpel als zum ewigen Gott. Da schlägt man Jesus auf die Schulter im Gebet und man meint, nein, das kann es doch nun auch wieder nicht sein. Aber Sie dürfen zu Hause Ihre Konkordanz bemühen unter Freund, Freunde, Freund und was immer es sonst noch gibt. Und Sie werden überrascht sein. Der Begriff der Freundschaft und der Freunde Gottes ist biblisch tief verankert. Ja, im Gegenteil, es ist eigentlich die höchste Auswertung, die man und Aufwertung, die man jemand geben kann, wenn man von ihm als einem Freund Gottes spricht. Mose, er durfte einzigartig mit Gott reden und Gott sprach mit ihm wie ein Mann mit seinem Freunde. Und Abraham, der auszog alleine auf Gottes Wort und ihm vertraute, er wird in der ganzen Tradition der Bibel dann als ein Freund Gottes bezeichnet. Nein, Freunde Gottes sind nicht bestimmt von Kumpanei und Distanzlosigkeit, sondern von Ehrfurcht und von dankbarem Respekt. Woher rührt das? Nun, es rührt von der Einzigartigkeit dieses Gottes, an den sie glauben. Gottes Größe erweist sich gerade in seiner Zuwendung, in seinem Beistand. Seine Erhabenheit äußert sich in seiner Zuneigung zu den Menschen und seine Herrlichkeit, sein Gewicht, seine Faszination offenbart sich als Liebe und Güte, Barmherzigkeit und väterliche Treue. Das macht diesen Gott Abrahams und des Mose aus. Deshalb waren sie seine Freunde und werden so bezeichnet. Gott ist in der Tat der Erhabene, der Herrliche, der Hohe. Gott ist der ganz andere. Aber dieser Gott ist wohl der ganz andere, aber darin nicht der Fremde. Es ist die Überraschung, wenn man diesem Gott begegnet, dass alles anders ist als bei den Menschen. Alles anders, als wir es gedacht haben. Und dennoch hat jede Gottesbegegnung die Erkenntnis in sich, er ist ganz anders, aber nicht fremd. Fremd wird vielmehr der, der Gott begegnet, sich selbst. Befremdet sind wir nicht über das, was wir an Güte und Liebe sehen, sondern wir erschrecken im Kontrast zu diesem Licht über unsere Inkonsequenz und Oberflächlichkeit, vielleicht sogar Verschlagenheit und Schuld. Wir alle haben es gewiss schon erlebt, dass wir in einem Konzert saßen, allemal in einem geistlichen Konzert oder wo alles zusammenkommt, in einem so festlichen Gottesdienst wie heute. Und wir kamen mit all unserer Oberflächlichkeit und unseren Sorgen und Gedanken zur letzten Woche und zu dem, was vor uns liegt. Und plötzlich wurden wir überwältigt. Es verstummten die Stimmen des Alltags, es verstummten die Stimmen des Selbstgespräches und wir wurden mitgenommen, wir wurden eingeladen. Und es entsteht plötzlich ein Überwältigtsein, das Geborgenheit vermittelt, Faszination und Gelassenheit. Wir werden gleich hören, wir sollen uns in Gott lassen. Und in der Tat, unser geläufiger Begriff der Gelassenheit rührt her von dem Begriff der Gottgelassenheit. Jemand, der sich so auf Gott verlassen kann, der loslassen kann. All das, was er klammert, all das, was ihn bedrängt, all das, was ihn bindet, wer sich so in Gott lassen kann, der wird gelassen. Seine Schöpfung erkennt ihn, den Schöpfer, als den eigenen Ursprung und die Grundlage des eigenen Lebens. Das ist das eigentlich Überraschende an jeder Gottesbegegnung. Wie anders ist er, aber wie wenig fremd. Das Geschöpf begegnet seinem Schöpfer und begegnet der eigenen Bestimmung, dem eigenen Ursprung, dem eigenen Woher und Wohin. Freilich, ich sprach von Höhepunkten, Konzerten, Gottesdiensten. Vielleicht waren einige im Urlaub und haben die massiven Berge erlebt, Gottes Schöpfung, und sind dem Schöpfer begegnet. Aber können wir Gottes Realität, die hier besungen wird, als väterliche Güte auch in unserem Alltag erleben? Es ist ja nicht nur die Oberflächlichkeit unseres Lebens, die uns immer wieder das Lob im Munde verstummen lässt. Es ist ja nicht nur unsere eigene Inkonsequenz, dass wir das vergessen. Es ist ja auch die Wirklichkeit unseres Lebens, die Erfahrung der eigenen Biografie und nicht nur der eigenen, sondern auch die der ganzen Welt. Und dennoch gilt es, jeder von uns hat es erfahren, dass wir bewahrt wurden durch seine göttliche Güte. Von der Geburt an haben wir diese Güte und Barmherzigkeit erlebt. die Zuwendung Gottes vermittelt durch unsere Eltern, durch andere Menschen, die glücklichen Fügungen und Bewahrungen. Denn hätten wir das nicht, wir säßen heute hier nicht gegenwärtig. Wir wären längst verstorben, verunglückt und tot. Jeder von uns ist viel reicher an Gottes Erfahrungen, als wir es uns bewusst machen müssen, geistlich interpretieren und theologisch interpretieren. Aber es ist doch so. Wir leben gerade heute in einer Zeit, in der sehr viele Menschen, auch sehr viele Christen, nicht nur trotz ihres Glaubens, sondern wegen ihres Glaubens, nicht nur wegen ihrer Güte, sondern auch wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Das war noch nie anders. Dass hier gesagt wird, der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Das ist ein Bekenntnis. Das wurde nicht auf Bergwanderungen formuliert und nicht in solch faszinierenden Anlässen, wie wir sie heute feiern dürfen. Es wurde in Anfechtung, Krankheit, Zerschlagung und Verfolgung formuliert. Fiel es uns auf? Unser Predigtext steht in den Klageliedern, formuliert von Israel in Niederlage und Zerstreuung. Die Psalmen, die das Bekennen, der Herr ist mein Teil, sind Klagepsalmen. Hiob hat Gottes Güte und Größe, seine Faszination und Herrlichkeit nicht in seinem Reichtum, in seinem Wohlbefinden, in oberflächlichen Beziehungen erfahren, sondern auf dem Höhepunkt seines Leidens und seiner Anfechtung. Heute hat mein Auge dich gesehen. Und es sind die Psalmbeter in Psalm 16, 63 und 73, die mitten in ihrer Anfechtung und Krankheit, in dem Nichterfahren dieser Realität Gottes, an ihn sich klammern, sich auf ihn verlassen und ihm formulieren, du bist mein Teil. Deine Güte ist mir noch wichtiger als mein eigenes Leben. Diese Formulierung, du bist mein Teil, stammt aus den Anfängen Israels, als Gott ihnen ein verheißenes Land gab und jeder Stamm bekam ein riesig wunderschönes Gebiet. Und die Leviten bekamen nichts außer Gott. Und mehr hätten sie nicht bekommen können. Sie lebten von Gottes Güte und Erbarmen. Und so haben Freunde Gottes im Alten Testament dieses Bekenntnis formuliert, gegen allen Zweifel, gegen alle Tränen, gegen alle Trauer, ich vertraue auf dich, auf deine Güte und Freundschaft. Für uns sind es heute biblische Texte, Musik, die Erfahrung von Gemeinschaft. Und ich gestehe, nachdem ich schon mehrmals in diesem Kreis hier dabei sein durfte, dass es mich jeweils ganz unmittelbar bewegt, wenn ich es höre, wie Gottes Lob, wie Gottes Bekenntnis aus so vielen Mündern formuliert wird. Das ist seine eindrückliche Botschaft für uns. Das ist die Erfahrung der Überwältigung und das ist die Verlockung zum Wesentlichen. Es ist die Musik, eine Verlockung zum Wesentlichen. Wir werden verlockt und überwältigt, einzustimmen in ein Lob, wo wir gestern noch über unsere Situation geklagt haben. Wir werden eingeladen, den Erhabenen anzuschauen, wo wir gestern noch mit unserer eigenen Niedrigkeit beschäftigt waren und kein anderes Thema hatten. Das Zustimmen, das Einstimmen in biblische Texte, das Reaktion und Resonanz zeigen wollen für das, was wir hier hören, das ist die Form, in der wir Gott erfahren. Und wenn das Wort und wenn der Ton so zusammenkommen, dann mag es in uns Resonanz finden. Wenn wir die Kantate hören, da merken wir, wie jauchzen, preisen und loben, die Anbetung und das Gebet umgreifen. Es ist in unserem Leben die Erfüllung, wenn wir trotz all dem, was wir noch zu klagen und zu bitten haben, umgriffen sind von dieser Gewissheit seiner väterlichen Güte und Freundschaft. Aber wie sollte es auch anders sein, dass wir dem Freund als Freund reagieren? Dass wir uns nicht nur Komplimente abholen, sondern auch ihn wertschätzen und es formulieren. Was halten wir zwischenmenschlich denn von Freunden, die uns nur dann anrufen, wenn sie selbst ein Anliegen haben und die unsere Nähe nur suchen, wenn sie in Not sind und dann selbst das Danken vergessen, wenn sie durch uns Hilfe erfahren haben? Es war der eine, der Fremde, der von Israel aus gesehen Minderwertige, der zurückkam zu Jesus, um sich wenigstens zu bedanken. Und wenn wir dies einmal auf uns wirken lassen, all die Bewahrung, die wir von Gott erfahren haben im Lauf unseres Lebens, und resümieren, was wir wohl für Freunde waren. Nun, ich kann bei mir selber bleiben, um festzustellen, diese Anwendung bringt mich in Verlegenheit. Obwohl ich wohl studiert und lange ordiniert bin, erwische ich mich doch immer wieder, dass Gott für mich dann dringend ist, wenn er notwendig ist, weil er eine Not wendet. Wann habe ich das letzte Mal gebetet, nicht weil ich etwas wollte, sondern weil ich mich einfach nur auf ihn einlassen wollte, ihm seine Güte reflektieren wollte, nach seinem Wohlbefinden sich erkundigen, nach dem, was er wohl denkt über all das Leid, die Flüchtlinge, die Asylanten, was ihn wohl bewegt, außer meinen Problemen, die er in seiner Güte ja auch noch wahrnimmt, so klein sie sind. Ja, Freund sein bedeutet in der Tat nun meinerseits, Opfer zu bringen. Aber das Opfer, das wir bringen sollen, wie wir gleich hören, kann in der Freundschaft nicht ein äußeres sein. Opfer ist nicht das, was wir uns abringen. Das Geschenk, das Gott in Liebe gefällt, ist unsere Dankbarkeit, ist unsere bewusste Wahrnehmung, dass wir uns beschenken lassen und als Beschenkte verstehen. Eigentlich wären wir lobend und dankbar viel zufriedener, denn der Dankbare wird mehrfach beschenkt. Das erste Mal, wenn er wirklich ein Geschenk bekommt, und dann weiß er sich beschenkt, wann immer er daran denkt und es im Lob erinnert. Das ist der Grund, warum uns diese Kantaten, warum uns die Choräle, warum uns solche Festgottesdienste wieder ganz neu bewusst machen, wie reich wir sind, trotz all der Not, die nicht heruntergespielt werden soll. Wir sind Beschenkte und wir können ihm keinen größeren Gefallen tun, als nichts als Beschenkte zu sein und diesen Dank und diese Liebe ihm zu bringen. Aber doch ein letztes. Habe ich jetzt nicht etwas vermessen, den Einstieg bei dem attraktiven Thema der Freundschaft gewählt, um dann sicher mit Berechtigung auf Abraham und Mose und Hiob zu kommen und nun den Eindruck zu erwecken, darin dürften wir uns selber wiederfinden und dürften uns damit identifizieren. Bin ich Abraham? Bin ich Mose? Manche von uns sind alt, manche von uns sind gelehrt, aber Abraham und Mose, das wird doch keiner auf sich beziehen wollen. Und deshalb ist es so schön, dass wir in unserer Kirche dort oben ein Kreuz, den Gekreuzigten vor Augen haben als Zeichen. Es war Jesus Christus, der selbst auf diese Welt kam, um Gottes Freundschaft zu leben, zu verkündigen und in Gemeinschaft zu stiften. Und es war zum Ärgernis seiner Gegner, dass er offensichtlich bei der Auswahl seiner Freunde keinen besonders guten Geschmack bewies. Man warf ihm vor, er ist ein Freund der Zöllner und Sünder. Er hat Tischgemeinschaft mit denen, die sich selbst aus der Gemeinschaft herauskatapultiert haben. Christus war menschlich gesehen vielleicht nicht sehr wählerisch. Aber Christus wählt seine Freunde nicht nach dem aus, was bei anderen Menschen gilt, sondern er wählt seine Freunde aus nach dem, was seine Liebe in ihnen sieht. Es ist seine Liebe, die uns zu Freunden macht. Wo wir vielleicht vorher Feinde Gottes, Feinde anderer Menschen, vielleicht sogar Feinde unserer uns selbst geworden sind. Seine Liebe liebt uns nicht, weil wir wertvoll sind, sondern wir erkennen unseren Wert, unsere Einmaligkeit allein durch seine Wertschätzung. Und da wird es uns bewusst, dass wir nicht Feinde sind, sondern durch seine Hingabe und Zuwendung Freunde. Sagt nicht Jesus zu seinen Jüngern in Johannes 15, größere Liebe hat niemand als diese, dass jemand sein Leben lässt für seine Freunde. Ich habe euch Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Wir bringen unser Opfer. Liebende wollen als Antwort die Liebe. Der gütige Gott freut sich über nichts mehr, als dass wir seine Liebe wahrnehmen, dass wir sie reflektieren, dass unser Herz die Resonanz zeigt für das, was die himmlischen Chöre singen. Jauchzet Gott in allen Landen. Was der Himmel und die Welt an Geschöpfen in sich hält, müssen dessen Ruhm erhöhen. Und wir wollen unserem Gott gleichfalls itzt ein Opfer bringen, dass er uns in Kreuz und Not alle Zeit hat beigestanden. Und wie die Kantate ende ich mit Halleluja.